Burnrate, der Venture Insider Podcast mit Max Meister.
Hallo, herzlich willkommen zu Burnrate, dem VC Insider Podcast. Ich rede hier mit Maximilian Bölk und Gicu Fredi über die Startup-Szene mit einem Schwerpunkt auf Venture Capital. Wir sind bei Folge 35 angelangt und nehmen auf am Donnerstag, den 6. Februar um 9 Uhr abends. Heute ohne Maximilian, das ist ein Primeur, kann man sagen. Der Maximilian ist leider krank. Wir haben versucht, mit ihm aufzunehmen, aber seine Stimme ist wirklich, wirklich nicht gut, könnt ihr mir glauben. Deshalb mussten wir ihn ins Bett transferieren. Er grüßt euch ganz nett und freundlich und wir hoffen natürlich, dass er heute in einer Woche wieder fit ist. Guy, mit was werden wir uns heute denn beschäftigen?
Ja, heute sprechen wir im Schwerpunktthema natürlich über den Schweizer Venture Capital Report 2025, der diesen Dienstag publiziert wurde. Und als Transaktion der Woche haben wir die Seed-Runde von Akina Health auf dem Programm.
Gut, kommen wir zu den News der Woche und starten mit Largo.ai. Diese Woche hat es wieder eine Schweizer Transaktion in die weltweiten Nachrichten geschafft. Der Cult-Action-Held Sylvester Stallone hat sich an der 7,5 Millionen Finanzierungsrunde vom EPFL-Spin-off Largo.ai beteiligt. Er war dabei nicht der einzige Investor. An der Runde haben sich diverse amerikanische und Schweizer Investoren beteiligt. T-Capital aus L.A., Altrides Management aus Boston, Thomas Tippel, der frühere Vice-Chairman von Activision Blizzard, war dabei, um hier nur einige zu nennen. Stallone agiert bei Largo nicht nur als Investor, sondern auch als strategischer Partner, wie die Firma verkündet hat. Guy, was hältst du davon, wenn hier ein Weltstar wie er als Brand Ambassador fungiert?
Ja, es ist spannend, das habe ich auch gesehen. Und das ist natürlich für Largo eine Top-Nachricht, die mit ihrer künstlichen Intelligenz Filmproduzenten dabei unterstützen wollen, erfolgreiche oder erfolgreichere Filme zu produzieren. Stallone ist ja längst nicht mehr nur ein Held aus Rocky oder einer der Expendables. Er ist Produzent, er ist Drehbuchautor und eine bekannte Größe in Hollywood und ja weltweit für seine Filme und Filmemacherei. Und dass sich eine solche Größe mit seinem Gesicht für ein junges Schweizer Unternehmen dahinstellt, ist für mich ein Ritterschlag für Largo. Und für sie ist es marketingtechnisch natürlich sicher extrem beflügelnd. Ich meine, sie waren weltweit in den Nachrichten, man konnte es sogar auf IMDb nachlesen. Das ist ein bisschen ähnlich, wenn ich mich recht erinnere, hat Roger Federer im 2019 sein Investment bei On bestätigt und sich als Markenbotschafter bereitgestellt. Und das hatte On damals mit einem Schlag nochmals viel bekannter gemacht in der Sportwelt. Max, du hast ja auch schon mit renommierten Markenbotschafter gearbeitet, wie beispielsweise Fabian Cancellara. Wie gewinnt man so jemanden für sein Startup?
Ja, dass man Botschafter zu Investoren und Investorinnen macht hat und dies dann auch publiziert, das haben schon einige Firmen vorgemacht. In der Schweiz hat zum Beispiel der frühere Torhüter, der Fußball-Nazi Jan Sommer, sich am Umzugs-Startup Movo beteiligt. Häufig handelt es sich hierbei um sogenannte Barter-Deals, das heißt, der Promi stellt sich für eine Kampagne zur Verfügung und erhält dafür Anteile an der Unternehmung. Dies ist natürlich immer auch ein gewisses Risiko, das hier mitschwingt, einerseits für die Firma, falls das Testimonial in Ungnade fällt, aber auch für die bekannte Person, falls das Startup in Konkurs gerät, wie wir das bei FTX und den vielen Promis, die dort mitgewirkt haben, gesehen haben. Aber klar, steigt ein Promi ein, verleiht dies dem Startup kurzfristig Flügel, da es an Bekanntheit gewinnt. Largo AI kennen wir schon lange. Ich kann mich erinnern, ich war vor 4 Jahren, 5 Jahren an der EPFL und habe das Startup besucht. Und ich glaube, was man einmal mehr hier sieht, ist, dass eben Totgesagte länger leben. Das passt auch sehr gut zu Rocky, by the way. Also Largo ist schon ewig dran und ich fand die Idee immer unglaublich spannend, aber der Startup kam nicht vom Fleck. Und jetzt vielleicht der Durchbruch nach all diesen Jahren. Deshalb ist eben die Aussage, die man häufig in den USA hört, vielleicht für die Schweiz nicht unbedingt zutreffend, dass wenn ein Startup in den ersten 2-3 Jahren den Durchbruch nicht schafft, dass man es abschreiben soll, sondern man muss eben dann nochmal genau hinschauen. Und es kann sehr gut sein, dass eben Firmen, die nicht sofort abheben, trotzdem plötzlich abheben. Oder wie wir es bei Yokoi gesehen haben, das Gegenteil, Firmen, die in den ersten zwei Jahren durch die Decke gehen, dann das nicht unbedingt gesagt ist, dass es nicht unbedingt evident ist und klar ist, dass das Startup dann auch einen riesen Erfolgsexit feiern wird. Das vielleicht noch als abschließende Bemerkung zu Largo.
Ja, jetzt, wenn Maximilian nicht hier ist, kriegst du mal eine unvorbereitete Frage rein, Max. Stallone, wir haben ja über Rocky gesprochen, er war im 1976 zum Weltstar mit seiner Hauptrolle bei Rocky gekommen. Weißt du, wie hoch die Produktionskosten von Rocky waren und wie viel Rocky in die Kinokassen gespült hat?
Bis heute oder damals?
Das war damals, in den nächsten paar Jahren gehe ich davon aus, dass die Zahl davon ist.
Gut, du sprichst von Rocky 1, 2 oder 3? Sorry, wenn
nur
ich
Rocky, nur Rocky 1, 1976.
Okay, Rocky 1, das war nicht teuer. Da brauchte man ja nicht wirklich viel. Ich schätze, der Film hat 500.000 gekostet.
Und eingespielt?
Und eingespielt wahrscheinlich circa 20 Millionen. Nee, es muss mehr sein. Eingespielt hat der wahrscheinlich 50 Millionen, würde ich sagen.
Ja, mit der einen Zahl bist du sehr gut, mit der anderen bist du noch ein bisschen weg. Der Film hat 1 Million gekostet und 225 Millionen eingespielt. Und spannend, dann habe ich natürlich den Wikipedia-Artikel fertig gelesen. Rocky wurde von Stallone in nur 3 Tagen geschrieben, wenn die Sagen stimmen. Und also wurde Stallone mit Rocky nicht nur weltberühmt über Nacht, sondern auch zum Multimilliardär. Sicherlich eines seiner spannenderen Investments.
Absolut. Gut, ich muss sagen, die Handlung ist ja nicht wirklich sensationell, aber sehr gut gespielt auf jeden Fall. Und ich schaue mir den Film immer wieder gerne an. Eine unvorbereitete Frage zurück. Rache ist süß. Und zwar hat ja Palantir diese Woche die Earnings präsentiert. Was denkst du, was ist das Price-to-Forward-Earnings-Multiple von Palantir aktuell?
Das ist eine gute Frage. Was machen die? Machen sich irgendwie einen Umsatz von 20 Millionen oder so. Und ich glaube, der Firmenwert ist irgendwie was in den 200-300 Milliarden. Dementsprechend haben die, das wäre ein bisschen deftig. Vielleicht machen nicht 20 Millionen, sondern ein paar Milliarden Umsatz, sagen wir mal 10 Milliarden. Also irgendwie ein Multiple von 25 oder 30 Forward-Looking, würde ich jetzt mal schätzen.
Also, halte ich fest, das Price-to-Forward-Earning-Multiple ist 170. Das ist 500% mehr als vom Nasdaq 100. Das ist komplett crazy. Und ich kenne ja die Firma relativ gut. Ich beschäftige mich auch intern mit Alex Karp, dem CEO. Und ich weiß nicht, was die Investoren in der Aktie sehen, was ich nicht sehe. Natürlich geht man davon aus, dass die Aktie massiv profitieren kann die nächsten Jahre, jetzt auch unter Trump. Ich meine, man ist super vernetzt, man wird viele Aufträge vom Staat holen, aber so krasses Price-Earnings gibt es eigentlich gar nicht. Also ich überlege mir wirklich, die Aktie zu shorten. Meine lieben Hörerinnen und Hörer, das ist keine Empfehlung. Wir geben keine Empfehlungen ab für irgendwelche Trades. Bitte nicht uns folgen diesbezüglich. Aber ich persönlich finde das wahnsinnig viel und irgendwas sehen die Investoren da, das ich nicht sehe. Ich bin gespannt, wie das weitergeht mit Palantir. Kommen wir zu News 2, bleiben wir in den USA und wir kommen wiederum nicht um Donald Trump herum. Er hat eine sogenannte Executive Order, also einen präsidialen Auftrag gegeben, nämlich zur Schaffung eines staatlichen Investitionsfonds. Man spricht in diesem Zusammenhang auch von sogenannten Sovereign Wealth Funds, wie wir das zum Beispiel von Saudi-Arabien, Abu Dhabi und so weiter und so fort kennen. Und man soll innerhalb von einem Jahr hier ein Fonds öffnen. Das Finanz- sowie das Handelsministerium wurden beauftragt, innerhalb von 90 Tagen einen Plan zur Finanzierung, zur Anlagestrategie, Struktur und die Governance des Fonds vorzulegen. Da die USA bekanntlich ein Haushaltsdefizit aufweisen, steht die Finanzierung für mich zumindest noch in den Sternen. Mögliche Quellen könnten Zolleinnahmen sein, die ja jetzt entsprechend beschlossen worden sind. Die Einrichtung des Fonds bedarf natürlich der Zustimmung des Kongresses. Guy, welche Projekte soll dieser Fonds finanzieren? Weiß man da schon etwas Genaueres?
Ja, wie man so einschätzen kann, ist noch sehr vieles unklar zu diesem Fonds. Und ich meine, die Strategie wird in den nächsten 90 Tagen einmal im Grundsatz erarbeitet. Aber wie diverse Medien berichten, könnte der Fonds unter anderem die Übernahme der Social-Media-Plattform TikTok durchführen. Trump ist ja bekanntlich ein großer Fan von der Plattform, die sage und schreibe 170 Millionen User in Amerika zählt. Und bekanntlich ist oder war eine der ersten Amtshandlungen von Trump, ein Verbot der Plattform um 75 Tage hinauszuzögern. Die Timeline ist natürlich da nicht ganz übereinstimmend, 75 Tage hinauszögern und in 90 Tagen kommt mal ein Grobkonzept, da können Sie ja noch nicht investieren. Aber Trump scheint auch mit diversen potenziellen Käufern in engem Austausch zu sein und er will sich hier ein weiteres Mal als Deal-Making-King darstellen.
Genau, absolut. Wir haben dann auch gesehen, dass die EU-Kommission auch einen Fonds plant, nämlich bis zu 54 Millionen Euro, also nicht Milliarden, das sind Millionen Euro in die Entwicklung einer europäischen künstlichen Intelligenz. Diese Initiative zielt darauf ab, sicherzustellen, dass Europa bei der technologischen Revolution durch KI nicht ins Hintertreffen gerät. Ein Konsortium aus Startups, Unis und Supercomputing-Zentren wird gemeinsam an der Entwicklung dieser KI arbeiten. Guy, 54 Millionen, come on, das scheint nicht gerade viel zu sein.
Ja, das scheint jetzt aufs Erste nicht so viel zu sein, aber im Vergleich zu den hohen Beträgen, zu den USA zumindest. Aber Experten betonen, dass Europa Stärke in der Zusammenarbeit und der Nutzung vorhandenen Ressourcen liegt. Die Initiative soll Europas technologische Souveränität stärken und die Bewerbsfähigkeit auf dem globalen Markt sichern. Und ja, DeepSeek hat ja gezeigt letzte Woche, dass es nicht zwingend Hunderte von Milliarden benötigt, um ein gutes KI-Modell zu entwickeln, sondern da, ja, je nachdem auch einige Millionen bereits ausreichen dafür. Vielleicht ein alternativer Ansatz für die nur 54 Millionen könnte auch sein, dass diese nicht in ein eigenes Uni-Projekt investiert werden, sondern diese eigentlich europäischen Firmen wie Mistral oder Alpha Alep in der Form von Umsatz durch die Nutzung zugute käme. Das könnte auch noch spannend sein, damit die ein bisschen an Marktpositionierung gewinnen und neue Modelle entwickeln können.
Genau. Kommen wir zum heutigen Schwerpunktthema. Und zwar wurde am Dienstag von dieser Woche der Swiss Venture Capital Report 2025 veröffentlicht. Wir möchten hier an dieser Stelle die wichtigsten Erkenntnisse thematisieren und diskutieren. Ja, die wichtigste Zahl, die Gesamtinvestition in Schweizer Startups sank 2024 um 8,5% im Vergleich zu 2023 und die Anzahl der Finanzierungsrunden fiel um satte 10,1%. Dies das erste Mal seit 2012. Trotz des Rückgangs der Runden stieg der Medianbetrag, das ist spannend, der Finanzierungen auf 3 Millionen an. Das ist ein satter Anstieg von 40,7% gegenüber dem Vorjahr. Während Zürich und Zug einen starken Rückgang der Investments verzeichneten, legten die Kantone Waadt, Genf und Bern deutlich zu. Guy, welche Branchen haben besonders gut abgeschnitten?
Bären, Balsam für die Seele. Der Kommentar muss halt jetzt schon rein. Ja, letztes Jahr war besonders stark für Biotech. Mit fast 740 Millionen wurde hier eine Rekordsumme in den Sektor investiert. Und das waren auch 50% mehr als im Vorjahr. Cleantech ist auch nach wie vor stark am Wachsen. Hier erreichte die Zahl der Finanzierungsrunden ein neues Rekordhoch. Und 7 der Top 20 Runden waren im Bereich Cleantech. Das ist doch nicht schlecht und relativ beachtlich, finde ich. Schwächer zeigen sich die ICT- und Fintech-Sektoren. Investitionen in Fintech sanken um satte 51,5% und bei der ICT sanken die Investitionen um 12,9%. Ein Grund dafür ist, dass es keine wirklich großen Finanzierungsrunden in diesen beiden Sektoren gab letztes Jahr. Zum Abschluss kommen wir noch zu den Sektoren Mikro, Nanotech und Robotik. Hier war das Investmentvolumen stabil und blieb auf dem gleichen Niveau wie 2023, aber im 2024 ist die Anzahl der Transaktionen gestiegen. Und ja, vorgängig zum Report wird ja jeweils auch die Investorenstimmung mit einer Umfrage gemessen. Was ist da herausgekommen, Max?
Ja, ich glaube, wir lagen richtig mit unseren Kommentaren in den vorherigen Podcast, was die Investorenstimmung betrifft, kann man sagen, dass der Optimismus zurückkehrt. 76% der Investoren erwarten eine höhere Investitionstätigkeit in den nächsten 12 Monaten. Ich glaube nicht, dass das nur Berufsoptimismus ist. Ich schätze das aus für mich objektiver Perspektive ähnlich ein. 62% erwarten steigende Bewertungen, also ein deutlicher Anstieg gegenüber den 38% im Vorjahr, und 68% prognostizieren mehr Exits als im Vorjahr. Aktuell sind immer noch satte 46 VC-Fonds auf Fundraising-Suche, leicht unter den Vorjahrswerten. Also wir hatten im 2023 52 Fonds, im 2022 55 Fonds, die auf Kapitalsuche waren. Aber man ist immer noch signifikant höher als vor 2020. Immer mehr Schweizer Fonds erreichen eine Größe von über 100 Millionen, was langfristig helfen kann, das Kapitaldefizit bei Wachstumsfinanzierungen zu schließen. Wie sieht es bei den Exits aus, Guy?
Ja, die Situation hier hat sich im 2024 leider noch nicht entspannt. Die Zahl der Exits blieb auf dem Niveau von 2023. Und besonders Schweizer Käufer erwarben weniger Startups als im Vorjahr. Aber Investoren, wie du gesagt hast, erwarten eine Verbesserung des Exits-Umfelds ab diesem Jahr, da sich auch die Marktbedingungen aktuell stabilisieren. Und ja, wenn ich jetzt den ganzen Report anschaue, dann zeigt sich insgesamt eine dynamische Stagnation mit starken Sektoren wie Biotech und Cleantech, während ICT und Fintech unter Druck stehen. Und der Optimismus von Investoren fürs 2025, das interpretiere ich jetzt mal als sehr positives Zeichen, das auf ein einfacheres Fundraising für Fonds und Startups deutet und sich auch positiv auf künftige Exits auswirken könnte. Und was ist dazu deine Einschätzung, Max?
Ja, ich habe da meinen persönlichen Sentiment-Index, den ich immer wieder anschaue. Ich glaube, grundsätzlich positiv. Es gibt ein paar Unsicherheiten, wie wir auch diese Woche wieder gesehen haben, die die Börse durchaus auch nervös machen können. Also Zölle hier zum Beispiel, makroökonomische Themen, politische Themen. Das ist sicherlich so ein bisschen, da bin ich ein bisschen ambivalent. Aber bei den anderen Indikatoren, zum Beispiel M&A-Aktivität, zum Beispiel IPOs, morgen übrigens auch in der Schweiz ein IPO mit Bioversis, das ich genau beobachten werde. Glaube ich, geht jetzt deutlich mehr. Ich bin gespannt, wie sich generell die Wirtschaft weiterentwickeln wird, oder? Also die amerikanische Wirtschaft, aber auch in Europa, die Volkswirtschaften, vor allem auch Deutschland, das spielt sicherlich eine wichtige Rolle. Weil es geht ja bei VC Investments auch um Vertrauen. Und das Vertrauen kommt natürlich immer auch aus eigenen Erfahrungen, Erlebnissen in der eigenen Volkswirtschaft, oder? Und deshalb ist eben schon wichtig, dass die eigene Volkswirtschaft auch gut läuft, dass die Arbeitslosigkeit entsprechend sich gut entwickelt, die Einkommenssituation positiv ist, die Inflation, sage ich mal, irgendwo auch nicht steigt, die Zinssituation ist entscheidend. Also ganz, ganz viele Indikatoren sind entsprechend wichtig, die einen Einfluss haben auf die Investitionstätigkeit in VC. Und ich bin da eigentlich sehr zuversichtlich für die Schweiz. Ich hoffe sehr, dass die Schweiz auch das Kapital zur Verfügung stellt, weil wir haben einige spannende Firmen am Start. Die brauchen aber viel Kapital und es wäre sehr, sehr schade, wenn wir die nicht finanzieren könnten, auch in späteren Finanzierungsrunden, und dann die IP ins Ausland abwandert. Das wäre eigentlich sehr, sehr schade. Also ich fordere wirklich die Schweiz auf, Wachstumskapital zur Verfügung zu stellen. Und es ist eben nicht so, wie die NZZ immer wieder berichtet, dass es eigentlich genügend Kapital gibt. Das ist nicht der Fall, sondern es gibt gerade für Wachstumscases zu wenig Schweizer Kapital. Und deshalb ist es wichtig, dass diese Fonds zur Verfügung stehen von privater Seite, aber auch der Staat muss hier eine wichtige Rolle übernehmen, wie wir das in den USA sehen oder eben wie heute gehört auch in Europa. Das vielleicht noch ein Aufruf, eine Bitte auch an alle Stakeholder, nicht nur den Staat, sondern auch an Pensionskassen, auch an Stiftungen, auch an Universitäten, an viele mögliche Stakeholder, die über Deep Pockets verfügen, diese auch sinngemäß und gewinnbringend einzusetzen. Kommen wir doch zur Hörfrage von dieser Woche. Und zwar haben wir Johanna am Start. Sie möchte von uns wissen, ob es sich lohnt, bei der Höhle der Löwen Schweiz mitzumachen. Sie hat ein B2B-Startup gegründet und überlegt sich nun eine Teilnahme in der Sendung. Die Teilnahme an die Höhle der Löwen Schweiz, DHDL, abgekürzt, kann für Startups sowohl Chancen als auch Risiken mit sich bringen. Ob es sich lohnt, hängt von mehreren Faktoren ab. Lass uns das ein bisschen strukturiert beantworten, Guy. Was sind die Vorteile einer Teilnahme? Erstens die hohe Medienpräsenz. Die Sendung bringt eine ziemliche Reichweite und kann das Produkt bzw. die Dienstleistung einem breiten Publikum vorstellen. Selbst ohne Investment steigt die Sichtbarkeit für Kunden, Partner und Investoren teilweise sehr, sehr stark. Zweitens die direkten Investorenkontakte. Die Löwen sind fast alle erfahrene Investoren und mit einem starken Netzwerk in der Schweizer Wirtschaft. Falls ein Deal zustande kommt, profitieren Startups oft von inhaltlicher Unterstützung und nicht nur von Kapital. Dann habe ich mir noch aufgeschrieben, Markttest und Feedback. Die direkte Konfrontation mit kritischen Fragen der Investoren zeigt Schwächen auf und hilft, das Geschäftsmodell zu verbessern. Startups erhalten wertvolles Feedback, auch wenn kein Deal zustande kommt. Viertens, steigende Verkaufszahlen. Produkte, die gut präsentiert werden, erleben oft einen Umsatzboom nach der Sendung, insbesondere wenn sie direkt im Handel oder online erhältlich sind. Was können Nachteile oder Risiken sein, Guy?
Ja, das ist natürlich alles eine Kehrseite. Ich kenne die Sendung relativ gut und tausche mich auch regelmäßig mit einigen der Löwen aus. Und man muss sich bewusst sein, wenn man diese Sendung gibt, da hat man keine Garantie auf einen Deal, auch wenn der in der Sendung vereinbart wurde. Viele Deals platzen nach der Sendung, da sie in der Due Diligence Phase einfach scheitern. Manchmal liegt es daran, dass die Löwen und Löwinnen eine zu gute Bewertung verhandelt haben, die wesentlich niedriger angesetzt ist als in klassischen VC-Runden, und dementsprechend fallen sie dann wieder aus der Runde raus. Ich meine, die Investoren, die haben auch nur 45 Minuten Zeit, um einen Entscheid zu treffen, und da haben sie natürlich eine hohe Risikoprämie, die sie da einkalkulieren. Dann zweitens, öffentliche Kritik, die kann schaden. Gerade wenn das Geschäftsmodell für die Löwen und das Publikum nicht ganz klar erklärt werden kann oder das Produkt schlecht ankommt, kann das langfristig schaden. Denn öffentliche Ablehnung durch bekannte Investoren kann eine negative Signalwirkung auf einerseits andere Investoren haben, aber auch auf potenzielle Kunden. Und dann drittens, eine starke Abhängigkeit von einem Investor. Falls der Deal zustande kommt, bedeutet es oft eine hohe Beteiligung für den Löwen oder die Löwin. Meistens verhandeln sie 20-30% für vergleichsweise kleine Investmentsummen. Das kann für spätere Finanzierungsrunden dann natürlich ein Stumbling Block sein.
Mhm. Für welche Startups lohnt es sich besonders?
Ja, ich würde hier mal sagen, für Startups, die ein B2C-Produkt haben, also ein Direct-to-Customers, die direkt an den Kunden verkaufen. Das Produkt sollte sich einfach erklären lassen. Also sind Foodtechs, Lifestyle-Startups kommen immer gut an, Fitness oder ganz einfache Tech-Gadgets, die sich idealerweise auch noch gut präsentieren lassen. Dann zweitens für Unternehmen, die ein schnelles Umsatzwachstum durch mediale Reichweite erreichen können. Und dann drittens sollte das Startup bereit sein, eine niedrige Bewertung zu akzeptieren, um den strategischen Investor oder die strategische Investorin, die Löwin, der Löwe, ins Boot zu holen. Für Startups lohnt sich eher weniger ein Auftritt, wenn das Geschäftsmodell komplex ist und viel Erklärungsbedarf hat, also Deep Tech Startups, Software as a Service für Businesskunden. Und Fintechs haben es generell relativ schwer. Und auch Unternehmen, die für ihre Skalierung hohe Kapitaleinsätze benötigen, also viel mehr Kapital, als es jetzt die Löwen investieren würden, für die ist ein Auftritt auch weniger spannend. Das sind Hardware-Startups mit hohem Produktionsaufwand beispielsweise. Und drittens ist ein Auftritt auch nicht sehr interessant für ein sehr starkes Team, das bereits Zugang zu klassischen VCs oder Business Angels hat, die ihnen einfach bessere Deals anbieten als die Löwen.
Unser Fazit, Johanna, lautet deshalb: Für konsumorientierte Startups mit einem massentauglichen Produkt kann sich die Teilnahme lohnen, vor allem als Marketing-Boost. Wer jedoch ein stark skalierbares, kapitalintensives oder ein B2B-Startup hat, ist mit klassischen Venture-Capital-Finanzierungen oft besser beraten. Okay, schreiten wir zur Transaktion der Woche. Was haben wir heute auf der Liste?
Ja, heute haben wir, wie gesagt, die Seed-Runde vom ETH-Spin-off Akina auf unserer Liste. Aber bevor wir in die Transaktion einsteigen, machen wir doch noch einen kurzen Review vom Januar, wie sich das für die erste Folge im Februar so gehört. Im Januar wurden bereits Finanzierungsrunden in der Höhe von mehr als 600 Millionen Schweizer Franken verkündet. Biotech hat wieder die Nase vorne oder weiterhin die Nase vorne mit der 200 Millionen Series A in Windward Bio, die 120 Millionen Series C in Secure und die 86 Millionen Series A in Rygaze. Die 58 Millionen Series B in das Fintech Signum war die größte Transaktion außerhalb von Biotech. Dann haben wir noch den Exit von Yokoi, den wir auch schon erwähnt haben und in der letzten Folge intensiv behandelt haben. Und diese Transaktionen zusammenstellen in meinen Augen auf jeden Fall einen guten Start für das Schweizer Startup-Jahr 2025 dar. Wie schätzt du das ein, Max?
Wenn es sich bei den drei Biotech-Transactions um Equity-Transaktionen handelt, wäre jede einzelne in die Top 3 Transaktionen vom letzten Jahr gekommen. Das ist nicht beachtlich. Und mit 600 Millionen Investmentvolumen sind wir bereits auf einem Viertel des Volumens vom ganzen Jahr 2024. Also, nun gehen wir zu Akina. Was macht Akina genau?
Ja, Akina Health bietet eine innovative Physiotherapielösung, die künstliche Intelligenz, also KI, mit traditionellen Behandlungsmethoden kombiniert. Patienten können zwischen hybrider Therapie, also einer Mischung aus persönlichen Besuchen beim Physiotherapeuten oder der Physiotherapeutin plus KI-gestütztem Training zu Hause oder einer vollständig digitalen Fernbehandlung wählen. Die KI-Software von Akina analysiert dabei die Bewegungen in Echtzeit, also wie ein Video, das mit dem Smartphone aufgenommen wird, und gibt ein sofortiges Feedback, um die Effektivität der Übungen zu maximieren. Dabei bleibt der Physiotherapeut über den Fortschritt des Patienten informiert via der App und kann bei Bedarf auch Anpassungen vornehmen oder eingreifen. Dieses Modell ermöglicht eine flexible und personalisierte Therapie, die sich nahtlos in den Alltag der Patienten integrieren lässt.
Ja, ich finde das persönlich einen spannenden Ansatz. Akina geht somit die ersten Schritte in die Ferntherapie von Physiotherapeuten. Das ist wirklich spannend, denn die guten Physiotherapeuten sind stets voll ausgelastet und es ist schwierig geworden, jeweils einen Termin zu erhalten. Ich weiß das aus eigener Erfahrung. Vor kurzem hatte ich Rückenbeschwerden und ich habe keinen Termin bekommen. Den gleichen Trend haben wir mit Psychotherapie-Startups wie Epsi gesehen. Der Ansatz könnte eben auch gut bei der Physio funktionieren. Nun zurück zu Akina. Akina wurde im Jahr 2021 von Florian Haufe und Michel Xiloyannis als Spin-off aus dem ETH AI Center gegründet. Wir haben uns den Case noch bevor sie die Firma gegründet haben angeschaut. Weißt du noch?
Ja, auf jeden Fall. Und ich habe den Jungs natürlich auch gleich, nachdem die Runde kommuniziert wurde, gratuliert und sie beiläufig gefragt, ob sie uns ein paar Insights für den Podcast geben würden. Gemessen Aussagen von Florian Haufe, der hat übrigens sehr schnell zurückgeschrieben, danke Florian, scheint es sehr gut zu laufen, natürlich wie immer nach der Finanzierungsrunde. Akina sei mit ihrem ersten Produkt im Frühsommer 2024 live gegangen und seither konnten sie einige namhafte Partner wie beispielsweise die Schultes-Klinik und das Unispital Basel und Balgrist und viele, viele weitere Partner gewinnen. Und bisher seien mehr als 2000 Trainingseinheiten mit mehreren hundert Patienten durchgeführt worden.
Hat er etwas zur Monetarisierung verraten?
Ja, effektiv. Florian war da relativ offen. Die Monetarisierung steht aktuell noch nicht wirklich im Fokus, sondern vielmehr, dass die Anwendung weiter verbreitet wird. Für Physiopartner soll die Nutzung der Software aber grundsätzlich kostenlos bleiben. Diese soll nämlich durch die Krankenkasse in der Grundversicherung vergütet werden. Den Prozess zur Vergütung haben sie im 2023 gestartet und im 2025, also in diesem Jahr, erwarten sie eine Antwort dazu. Und mit dem Kapital der Finanzierungsrunde wollen sie diesen Vergütungszugang erreichen und ihr KI-Modell, das heißt Maya Nova, für noch bessere Bewegungserkennung und Analyse weiterentwickeln.
Ich habe mir noch kurz die Finanzierungshistory von Akina angeschaut. In der aktuellen Seed-Runde hat Akina 2,8 Millionen Schweizer Franken aufgenommen. Lead-Investor dabei war der deutsche VC Freigeist Capital von Business Angel Frank Thelen, den man aus der Höhle der Löwen Deutschland kennt. Neben Freigeist hat FairVC, Dr. Sattler Capital, der Kickfund und weitere auf HealthTech spezialisierte Experten investiert. Gemäß dem uns vorliegenden Sheet wurde die Bewertung der Runde bei etwas mehr als 7 Millionen Pre-Money angesetzt.
Ja, dies war die zweite Finanzierungsrunde vom Team Akina. Die Pre-Seed-Runde wurde Ende 2022 geraced. Damals hat die Firma 1,8 Millionen Schweizer Franken aufgenommen. Und zwar von Schweizer Business Angels wie Ertan Witwer, Nikolaus Nieder und Joel Roos. Also eine Gruppe, die nun auch mit FairVC unterwegs ist, die in diese Runde investiert haben. Im 2022 haben auch die Berliner Digital Health Angels investiert und die letzten Investoren, die in der Pre-Seed-Runde dazu kamen, die haben auch bei einer Bewertung von Postmoney 7 Millionen investiert.
Somit war das eine Flat Round, wenn ich richtig schaue, bei der die neuen Investoren bei der gleichen Bewertung investiert haben, wie die Investoren der Runde vorher. Wieso sehen wir das aktuell so oft, Guy?
Ja, das hat verschiedene Gründe. Nehmen wir für heute mal zwei davon. Einerseits war die Bewertung gerade bei Firmen, die im 2021 und 2022 eine Runde geraced haben, oft sehr hoch angesetzt. Es war damals ein Founders-Markt und die Gründer hatten da eine starke Verhandlungsmacht und haben die Bewertung angesetzt und nicht der VC. Und zweitens ist es ja auch viel schwieriger, eine Firma in der Pre-Seed-Phase zu bewerten. Oft wird hier eine Bewertung aufgrund der Verwässerung berechnet oder das Potenzial der Firma schlicht und einfach überschätzt. Die Firmen sind schneller am Markt, der Product-Market-Fit wird innerhalb der nächsten paar Monate erreicht, was zum Hockeystick-Wachstum führt. Und dann wird er relativ nahe eingeschätzt und man will natürlich dabei sein und hat ein bisschen FOMO. Aber das ist meistens dann doch nicht der Fall. Und natürlich nicht ideal, wenn die frühen Investoren dann gefühlt überzahlt haben. Ist aber durchaus positiv für die Gründer. Die haben nicht so viele Anteile abgegeben in dieser frühen Phase.
Akina hat nun bereits 4,6 Millionen an Investorengelder aufgenommen. So, das wäre es gewesen mit Burnate, dem VC Insider Podcast. Wenn ihr unseren Podcast unterstützen wollt, abonniert doch unseren Newsletter und teilt diesen in eurem Netzwerk. Vielen Dank fürs Reinhören. Wir wünschen euch ein schönes Weekend. Take care und tschüss.